Kurznachrichten.
Bis zu Katharina der Großen kamen wir gestern im Dossier Teil 1 OK-Projekt mit Hauke Ritz, bevor es seinen zweiten Teil gibt. Er beginnt mit dem deutschen Einfluss in Russland. Von mir einige Denkmäler, die für Katharina errichtet sind. Zum Beispiel in Katharinenstadt heißt heute Marx, von Wolga-Deutschen errichtet. 1941 eingeschmolzen, 2007 wieder neu erbaut. In St. Petersburg am Niewski-Prospekt. Dann gibt es das mittlerweile demontierte Katharinendenkmal aus Odessa, 2007 wieder aufgebaut. Ein Denkmal in Simferopol, das ist auf der Krim. Katharina die Große entriss diese den Tataren. Ein Schlachtschiff war nach ihr benannt. Im Tafelsurfis berühmter Frauen von Vanessa Bell und Duncan Grant ist ihr ein Teller gewidmet und in Zerbst gibt es auch ein Bronzedenkmal, überlebensgroß. Sie steht auf einem Sockel vor der barocken Stadthalle, 5 Meter hoch. 2010 wurde das Ganze eingeweiht. Möge es dort noch ein Weilchen stehen. Es zeigt Katharina die Große als junge Frau. Das ist anhand späterer Bilder schmeichelhaft. Ein bisschen vergleichbar wie Bach, da steht der Junge ja in Arnstadt. Aber nun genug der Scherze. Hier ist Hauke Ritz.
Und nun das Dossier.
Und dieser starke Einfluss, den Deutschland bei der Modernisierung Russlands gespielt hatte, spiegelt sich noch heute darin wider, dass es ungefähr 200 Worte gibt in der russischen Sprache, die aus Deutschland kommen. Auch so lustige Wörter wie Perückmacher, also das ist dort der Friseur, woran man dann auch sieht, aus welcher Zeit diese Wörter kommen. Das hatten die Russen nicht vergessen. Und die Russen hatten im Kalten Krieg, die Russen waren mit Europa immer verbunden durch die Kultur. Die Identität der Russen oder die Verbindung, die Russland zu Europa etabliert hatte, die vollzog sich über die Literatur, über die Philosophie, über die Musik, über die Malerei und nicht wie bei den Amerikanern vorrangig über politische Ideen, Demokratie, Republikanismus, Parlamentarismus. Das spielte für die Amerikaner eine wichtige Rolle. Das ist sozusagen die amerikanische Brücke nach Europa, waren immer diese politischen Philosophien. Aber die russische Brücke nach Europa war der Bereich der Kunst und Kultur, die klassische Musik, die Oper. Und deswegen gibt es auch so viele Beiträge, die Russland zur europäischen Hochkultur geleistet hat. Man kann sich ja die klassische Musik ohne die russischen Einflüsse gar nicht mehr vorstellen. Das Gleiche gilt für die Literatur und auch für die Malerei und teilweise auch für die Philosophie. Und diese Verbindung, die Russland zu Europa hergestellt hatte über die Kultur, die führte dazu, dass der eiserne Vorhang, der Europa 40 Jahre durchschnitt, in Russland auch Schmerzen hinterlassen hatte. Man litt in Russland darunter, abgeschnitten zu sein von den Kulturzentren in Paris, in Rom, in Westdeutschland. Und man suchte eigentlich die Verbindung mit dem alten Europa. Die Russen wollten wieder zurückkehren zu einer Situation, in der sie wie nach dem Wiener Kongress 1815 wieder eine der 5 großen Mächte in Europa sind und in einem Gleichgewicht der Mächte eine natürliche Verbindung zu allen europäischen Nationen haben, teilnehmen am Konzert der europäischen Mächte oder auch am Kulturkonzert der europäischen Mächte, wo sozusagen jedes Land seine Künstler, seine Literaten, seine Kultureinflüsse in einem gesamteuropäischen Raum zur Geltung bringen. Da wollten sie hin wieder zurück. Und der Weg für die Russen, dorthin wieder zurückzukommen, war die deutsche Wiedervereinigung. Und trotz dieser vielen Gräueltaten haben sie uns das verziehen, denn Russland ist auch ein großzügiges Land. Und das mag auch daran liegen, dass es so groß ist, dass die Größe, die geografische Größe des Landes auch zur Weite der russischen Seele beiträgt. Und ein weiterer Faktor ist natürlich, dass in Russland so viele Völker leben. Und dadurch ist eine politische Kultur in Russland entstanden, die gelernt hat, mit dem anderen zu leben, das andere zu akzeptieren und anzuerkennen. Und daraus resultierte dann in Bezug auf Deutschland auch die Bereitschaft zu sagen, ja, Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, das wir im Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben. Die Deutschen, die uns das zugefügt haben, die sind jetzt schon sehr alt oder sogar größtenteils schon tot. Und die jungen Deutschen, die neue Generation der Deutschen, das sind die Deutschen, die wir wieder kennen aus die uns an das 19., 18. Jahrhundert erinnern, als wir so viele Kultureinflüsse aus Deutschland empfangen haben. Mit diesem Deutschland wollen wir uns wieder verbinden. Deutschland ist eine große Kulturnation, die es verdient, geeint zu sein. Es ist unwürdig für dieses Volk, getrennt zu leben. in zwei Staaten leben zu müssen. Wir fördern die deutsche Einheit. Und die Russen haben uns in gewisser Weise die deutsche Einheit geschenkt. Und wir haben dann in den letzten Jahrzehnten dieses Geschenk beantwortet, indem wir aktiv dazu beigetragen haben, dass der russische Kulturraum, zu dem ja auch ein großer Teil der Ukraine gehört und zu dem auch Weißrussland gehört, dass wir angefangen haben, eine Politik zu betreiben, die aktiv darauf hinstrebt, diesen Kulturraum zu teilen. Also das Geschenk der deutschen Wiedervereinigung durch die Russen wurde beantwortet mit der Teilung des russischen Kulturraums. Und das ist etwas Ungeheures und nur dadurch erklärbar, dass die Verbrechen, die die Wehrmacht und die SS während des Zweiten Weltkriegs in Russland begangen haben, eben insbesondere in Westdeutschland nicht genügend aufgearbeitet worden sind. In Ostdeutschland wurden sie aufgearbeitet, aber die Ostdeutschen sind nach der Wiedervereinigung, haben sie keine führenden Positionen an den Universitäten, in den Zeitungen, in der Politik bekommen. Und so konnte ihr Bildungseinfluss sich nicht auf das gesamte Vereinigte Deutschland übertragen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns noch einmal, dass wir den amerikanischen Einflüsterungen nicht widerstehen konnten und uns noch einmal in eine Frontstellung gegenüber Russland haben bringen lassen. Und das erfüllt mich mit tiefer Traurigkeit. Und es ist ja auch wirtschaftlich vollkommen irrational, denn Deutschland braucht die billige Energie aus Russland, um auf dem Weltmarkt konkurrieren zu können. In Deutschland sind viele Dinge bereits sehr teuer. Wir haben teure Lohnnebenkosten, wir haben teure Mieten, wir haben teure Infrastruktur, wir haben eine zunehmend teure Krankenversicherung. Und wenn dann auch noch die Energie teuer ist, dann ist natürlich sozusagen die deutsche Industrie nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sie gleichzeitig mit einem sich immer weiterentwickelnden China konkurrieren muss und einem aufsteigenden Indien und einem aufsteigenden Brasilien und Indonesien und vielen anderen mittelgroßen Staaten, in denen sich die Entwicklung immer schneller vollzieht, die in die industrielle Revolution eintreten und die auch zunehmend Hochtechnologie sich aneignen. Es ist sozusagen ja, eine irrationale Politik und eigentlich nur dadurch erklärbar, dass wir eine politische Klasse in diesem Land an die Macht gekommen ist, die nicht unbedingt unsere Interessen verteidigt, sondern die sich darauf eingelassen hat, Deutschland als Bestandteil einer größeren Allianz begreifen, man könnte auch sagen, eines Imperiums zu begreifen, also des amerikanischen Imperiums, so dass dann der gesamte Politik letztlich auf diese Interessen dieser großen geopolitischen Einheit ausgerichtet wird. Und das bedingt eben, dass dann auch deutsche Interessen oder europäische Interessen, dass die dann einfach geopfert werden, damit diese politische Klasse ihre Unterstützung aus den USA nicht verliert. Und wie wir da wieder rauskommen, das ist schwierig zu sagen. Also man hat jetzt ja das Gefühl, dass diese transatlantische Einheit, der kollektive Westen, wie man in Russland sagt, dieses Wort hat sich in Russland etabliert, weil man gar nicht mehr einen Unterschied wahrnehmen konnte zwischen Europa und den USA, weil der kollektive Westen gerade in dem Moment, wo er zu einer Einheit wird, eben auch anfängt, wieder zu zerfallen. Und man sieht das daran, dass wie die USA jetzt uns mittlerweile behandeln, dass man ganz offen darüber spricht, Grönland zu annektieren, dass die USA uns eigentlich als ökonomischen Prellbock benutzen und im eigenen ökonomischen Niedergang abzufedern, etwa wenn davon gesprochen wird, dass man europäische Industrie in die USA umsiedeln möchte, indem man hier günstige Angebote macht, der sie nicht widerstehen kann. Oder auch Zölle gegenüber europäischen Waren erhoben werden, während gleichzeitig amerikanische Waren zollfrei in die EU ausgeführt werden können. All das zeugt ja davon, dass wir es lange schon nicht mehr mit einer Partnerschaft zu tun hatten, vielleicht nie wirklich mit einer Partnerschaft zu tun hatten, sondern dass das Verhältnis der USA zu Europa ein hegemoniales Verhältnis ist. Mittlerweile mehren sich in den USA die Stimmen derer, die sagen, Europa hätte die USA ausgebeutet, weil wir weniger für Verteidigung ausgegeben hätten, während die USA die Hauptlast der Verteidigung getragen haben. Aber tatsächlich ist es so, dass die transatlantischen Beziehungen eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer so gestaltet gewesen sind, dass sie für die USA von enormem Vorteil waren. Und wenn es hier einen Ausbeuter und einen Ausgebeuteten gibt, dann ist er Europa der Teil, der ausgebeutet wird, der in seiner Entwicklung gehindert wird. Es ist ja kein Zufall, dass in Europa, dass es kein europäisches Google gibt, keine europäischen Digitalkonzerne von einer gewissen Größe gibt, die USA darauf hingewirkt haben, dass bestimmte Schlüsseltechnologien sich bei ihnen konzentrieren und Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten fiel dann die Aufgabe zu, die weniger relevanten Güter herzustellen, etwa Autos und dergleichen. Und das heißt, die Bindung Europas an die USA führt eben auch dazu, dass sich unsere Unselbstständigkeit vertieft. Jetzt sieht es so aus, dass zum Beispiel Europa die künstliche Intelligenz nicht entwickeln wird und in eine Art digitale Abhängigkeit von den USA geraten wird. Und das sind natürlich sehr ungünstige Bedingungen, um die europäischen Zivilisationsmerkmale zu verteidigen. Denn Europa hat ja ganz spezifische zivilisatorische Merkmale, die auch ganz anders geartet sind als etwa in den USA. Ich zähle einfach nur ein paar auf. Also Europa hat eine ganz andere Sozialstruktur als die USA. In den USA ist ein Land, das wirklich auf der liberalen Annahme gegründet worden ist, dass das Individuum dort absolute, möglichst große Freiheit genießt und wenn es dann reich wird, auch so reich sein darf, wie es nur kann, auch auf Kosten der Gesamtgesellschaft, dass also die individuelle Freiheit wichtiger ist als das Allgemeinwohl. Das sieht man ja daran, wenn dann zum Beispiel Detroit die Autoindustrie pleite geht, dann lässt man Detroit einfach zerfallen. Während Europa schon immer den Ansatz verfolgt hatte, dass das Allgemeinwohl schützenswert ist. Und wir haben Staaten entwickelt, Republiken entwickelt, die sich auf den Schutz des Allgemeinwohls konzentriert haben, die das zu ihrer Identität gemacht hatten. Und umfassende Armut weiter Teile der Bevölkerung war für die Europäer immer ein Skandalon, das nicht lange hingenommen werden konnte. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den USA und Europa. Deswegen haben wir Krankenversicherungen gehabt, die jeden Bürger mit einschlossen, während in den USA immer noch ein riesiger Teil der Bevölkerung nicht krankenversichert ist. Und ein weiterer Unterschied ist auch, dass der Bildungsanspruch in Europa sich auf die ganze Gesellschaft richtete. Seit der Aufklärung hatten wir immer das Bestreben, dass möglichst große Teile der Bevölkerung möglichst umfassend gebildet sein sollten, weswegen wir auch bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel den Buchmarkt oder Medien, versucht haben, vor der unbegrenzten Kapitalakkumulation in Kräften des Marktes zu schützen. Etwa durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder durch die Buchpreisbindung. Während in den USA sind Medien, Informationen, der Buchhandel, all diese Dinge sind dort den Marktkräften ausgesetzt, was dann eben dazu führt, dass es sozusagen ein paar Elite-Universitäten gibt, wo dann die Elite ausgebildet wird, die man braucht, um den Staat zu regieren. Und der Rest des Landes, der kann ruhig dann sozusagen arm sein, der kann auch ungebildet sein. Und das ist ein riesiger Unterschied, ein Zivilisationsunterschied zwischen Europa und den USA. Ein weiterer Unterschied ist auch das Verhältnis zur Kunst. Also Europa hat einen Kunstbegriff hervorgebracht, der zwischen hoher Kunst und Unterhaltungskunst unterschied. Während in den USA ist eigentlich jegliche Form von Kunst Unterhaltung. Und das heißt, der Anspruch, dass Kunst etwas Höheres ist, etwas ist, das mit Transzendenz verbunden ist, dem eine Erkenntnismacht zukommt, ähnlich wie Wissenschaft, wie Philosophie, wie Theologie, das ist eine europäische Perspektive, die in den USA nicht unbedingt geteilt wird. Dort ist Kunst gut, die sich auf dem Markt behaupten kann. Bei uns wird von Kunst erwartet, dass sie Wahrheit ausdrücken kann, Erkenntnis vermitteln kann, und dass von ihr auch sozusagen eine ästhetische Erziehung ausgeht, die den Einzelnen hochhebt, ihn bildet, statt ihn zu zerstreuen und abzulenken. Und in den letzten 80 Jahren, in denen Europa unter amerikanischer Hegemonie steht, ist dieser amerikanische Begriff von Kunst und Kultur immer mehr nach Europa übergeschwappt, sodass auch wir mittlerweile sozusagen eine öffentliche Sphäre haben, die den Einzelnen ständig nur zerstreut und ablenkt und die Jugendlichen zersetzt und an ihrer geistigen Entwicklung hindert, statt dass wir eine öffentliche Sphäre haben, die den Einzelnen bildet, die ihn hochhebt und die durch die Bildung, die sie in breiten Schichten vermittelt, auch in der Lage ist, Gesellschaften zu erzeugen, die zur demokratischen Selbststeuerung fähig sind. Denn in den USA steht zwar in der Verfassung, sind zwar bestimmte demokratische und republikanische Rechte festgehalten, aber letztlich ist sozusagen das Bildungsniveau der amerikanischen Bevölkerung so gering, dass die demokratische Selbststeuerung in den USA auch nur noch teilweise funktioniert. Und da hatte Europa einen doch sehr anderen Ansatz. Und man könnte jetzt sozusagen noch viele andere Bereiche berühren und zum Beispiel das historische Bewusstsein und viele andere, an denen deutlich wird, dass die USA und Europa zwei gänzlich verschiedene Zivilisationen sind. Zwar kommen die Amerikaner aus Europa, Amerika ist in gewisser Weise ein europäischer Ableger, aber dieser europäische Ableger hat sich durch die klimatischen Einflüsse eines fremden Kontinents, einer fremden Geografie, die ganz andere Ausgangsbedingungen hat als der dicht besiedelte Kontinent Europas, da hat sich auf diesem fremden Kontinent eben auch eine neue Art Kultur entwickelt, die nur noch halb europäisch ist, die zwar immer noch europäische Einflüsse hat, aber die mittlerweile auch zu etwas Eigenem geworden ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass im 21. Jahrhundert dieser Unterschied zwischen den USA und Europa wieder zur Geltung kommt. Und die Europäer, wenn sie den Mut haben, sich wieder auf ihre eigenen Zivilisationsmerkmale zu beziehen, und das heißt eben, dass Europa nicht wie die USA eine liberale Staatsgründung ist oder einem rein liberalen Politikverständnis folgt, sondern Europa war in seiner Geschichte seit dem Beginn der Aufklärung, seit der Französischen Revolution, schwang das politische Pendel in Europa immer zwischen christlich-sozial oder konservativ-sozial. Das heißt, man hatte sozusagen zwei politische Kräfte, die mehr oder weniger etwas Ähnliches wollten, nämlich eine soziale, kohärente Gesellschaft mit einer gemeinsam geteilten Identität und einem gemeinsamen Bewusstsein, das daraus wächst, das aber einmal sozusagen revolutionär atheistisch begründet wurde von den Sozialisten und einmal traditionsbewusst christlich von den Konservativen. Also sozusagen, sie wollten fast das Gleiche, einmal mit Gott und einmal ohne Gott, aber am Ende ging es immer darum, dass eine kohärente Gesellschaft entsteht, die befriedet ist, die miteinander verbunden ist, die ein gemeinsames Bewusstsein, eine gemeinsame geschichtliche Überlieferung teilt und Partizipationsmöglichkeiten bereitstellt. Und dieses Ideal, das sich über Jahrhunderte in Europa, nicht nur in einzelnen europäischen Ländern, eigentlich in allen europäischen Ländern ausgebildet hat, wenn wir das anfangen wieder zu verteidigen, das wieder als einen Ausdruck unserer selbst zu erkennen, dann werden wir vielleicht feststellen, dass wir mit Ländern wie China, Indien, Iran und Russland mehr gemeinsam haben als mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
Das Dossier. Beginnen wir mit unserer Runde Epstein. Nicht nur Konten bei der Deutschen Bank, auch bei UBS Schweiz.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Während JP Morgan als Hochrisiko einstufte, akzeptierte die Schweiz Konten von Frau Maxwell. Diese verweigert dem US-Kongress Antworten.
Abschied ist ein bisschen wie Sterben.
Einen Mitschlager Katja Epstein. Abschied ist ein bisschen wie Sterben.
Ich leb allein auf einer Insel.
Und ich leb allein auf einer Insel. Sehr verdächtig. US-Handelsminister Lutnick räumte bei einer Anhörung im Senat mehrere Treffen mit Epstein ein, berichtet die Tagesschau. Und vom norwegischen Netzwerk. In kaum einem europäischen Land sind so viele hochrangige Vertreter vom Skandal betroffen. Die Bürger sind entsetzt. Erregt die Tagesschau. Epstein-Kontakte zum Beispiel im Außenministerium sollen aufgearbeitet werden. Alle Parteien wären sich einig. Ich ergänze so, als wäre es eine Partei. Aber wann die Kommission in Norwegen ihre Arbeit aufnehmen wird, ist noch nicht klar. Das ist so wie mit dem Frieden im Kapitalismus. Man ist ja, naja, dafür, aber nur so ein klein bisschen.
Singt mit mir ein kleines Lied vom Frieden.
ein Lied vom Frieden lernen mit Schlager Katja Epstein. Gesellschaftliche Verhältnisse zu fordern, die den Frieden fördern. So weit darf es natürlich nicht gehen. Auch nicht auf kleinsten Bühnen. Ums Überleben kämpfend das Theater Ost in Berlin Adlershof. Politische Entscheidung über die Zukunft der Spielstätte wird erwartet. Ramon Schack sprach mit Anwesenden einer Protestaktion.
Heute vor der legendären Spielstätte, dem Theater Ost in Berlin Adlershof. Ein Haus, um dessen Schicksal es heute nicht gut bestellt ist, denn wenn sich hier eine Gruppe von Menschen zum Protest versammelt hat, entscheidet sich jetzt beim Senat für Bauen und Wohnen das Schicksal dieses Hauses. An meiner Seite ein besorgter Bürger, der sich auch hier eingefunden hat, um für den Erhalt des Hauses zu demonstrieren. Ist das richtig?
Und Mitglied des Fördervereins, weil ich finde, dass das Theater eines der besten von Berlin ist. Also das Programm ist sehr vielseitig, hier treten sehr viele bekannte Künstler auf. Und vor kurzem war der chinesische Botschafter hier, also es gibt auch den Dialog, der hier sehr sachlich geführt wird.
Dialog mit dem Botschafter des chinesischen Unrechtsregimes. Da ist ja nur weniges, was schlimmer sein könnte. Zum Beispiel der Botschafter des russischen Aggressors. Aber ich erinnere, der war auch schon im Haus. Na, das ist ja nicht förderlich für unsere Demokratie. Ich gebe an dieser Stelle nochmal die verständnisvolle Erklärung meines Lieblingshörers Andreas Trupp weiter, der mir nahelegte, ich würde unsere Demokratie auch nicht verstehen, weil da mitunter bei den Ostdeutschen slawisches Blut mitfließt. Na, das ist ja ein Ding. Soweit ich weiß, ist bei mir ungarisches Blut mit dabei, väterlicherseits. Ist das slawisch? Offen gesagt, ich weiß das gar nicht. Bin in so Rassekunde nicht bewandert. Rassenkunde habe ich im DDR-Unrechtsstaat nicht gelernt. Wie unser Hörer, der meines Wissens übrigens SPD-Wähler ist.
Das ist richtig.
Ich aber bin mit seiner Erklärung zufrieden. Nun wissend, dass ich nicht das Privileg haben möchte, hier noch Mensch zweiter Klasse zu sein. Abfall und Dreck. Das bin ich. Apropos Ungarn, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärt, mit dem neuen EU-Plan für die Ukraine hat Brüssel Budapest praktisch den Krieg erklärt. Das Magazin Politico berichtet über die Arbeit Brüssels an einem beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine in 5 Schritten Mitgliedschaft bis 2027. Das Springerblatt Politico bezeichnet Orban als offizielle Publikation der Brüsseler Elite. Auch erklärt er, man wäre entschlossen, die ungarische Regierung mit allen Mitteln zu stürzen. Wahl demnächst in Ungarn. Ich gehe auch davon aus. 90 Milliarden Euro für die Ukraine sind freigemacht. Rüstung und Munition für den Aufschwung. Mal ein paar, die mit Nein gestimmt haben. Von der AfD Peter Büstron, René Aust, Anja Arndt, vom BSW Fabio De Masi, Ruth Firmenich, Thomas Geisel, Martin Günther von der Linken, parteilos Friedrich Pürner, BSW Michael von der Schulenburg, AfD Merikan Holoch, Martin Sonneborn, die Partei, Sebastian Everding, Tierschutzpartei, mein Protest, ich sagte es ja oft, der schützenswerte Biber wird auch umgepflügt im Krieg. Martin Schirdewan, Kämpfer für die Hammerbande, die sich politischen Argumentationen stellt, indem sie mit Hämmern auf die Schädel der politischen Gegner schlägt, hat sich enthalten. Er ist für die Linke geschlossen für die 90 Milliarden Abgeordnete der CDU, CSU, SPD,
das ist richtig,
FDP, Grünen und der Partei Volt. Financial Times berichtet, die Ukraine bereitet für Mitte Mai Präsidentschaftswahlen vor. Man beruft sich auf die Forderung Washingtons.
Give us a credit!
Zelensky, so die Tagesschau, hat diesen Zeitungsbericht dementiert. Er meint, eine Waffenruhe müsse gelten und die Sicherheit der Ukraine garantiert werden. Sicher wieder mit westlichen Truppen.
Schönes Wochenende, Marcel.
Lieber Ramon Schack, bleibt am Ball, dem Theater Ost. Auch von hier alles Gute. Die kleine Audiodatei, 12. Februar 2016. 26, ein Donnerstag. Krise VW, 4000 Stellen werden gestrichen.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Danke, liebe Svetlana. Aber Deutsche kurbeln Tourismus an. Nach dem Krieg notfalls dort, lernen mit Schlager, Tina aus Karl-Marx-Stadt und ihr Hüftschwung.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, beste Svetlana. Die USA verlegen mobile Raketenwerfer nach Katar. Ob des Iran-Konflikts, ob der US-Blockade gegen Kuba, denkt Moskau über Hilfe für Havanna nach. Ob Ukraine-Verhandlungen, Kiew erwägt direkte Gespräche mit Wladimir Putin in Moskau. US-Berater Jared Kushner soll Sicherheit garantieren. Ich frage an dieser Stelle, ohne wen hätten wir diese drei Konflikte nicht? Polen und Italien wollen Trumps Friedensrat nicht beitreten. Unser Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, wird den Posten der Botschaft in Tel Aviv übernehmen. Steffen Seibert, der 1 ZDF.
Guten Abend!
geht in Rente. Grenzbrücke zwischen USA und Kanada. Nach Streitereien wird Kanada die Baukosten übernehmen. Russland und Indien erklären, ein Ende des gemeinsamen Ölhandels wäre nicht in Sicht. Trump verlangte dies. Das Wall Street Journal hinterfragt. Nach entsprechenden Berichten der Washington Post sind sich die Hetzer nicht einig. 47. Jahrestag der Revolution begangen im Iran. Beeindruckende Demonstrationszüge iranischer Bürger in vielen Städten. Interessante Bilder publizierte das englische Russia Today mit dem US-Amerikaner Sanchez, der den iranischen Präsidenten auch exklusiv interviewte, im Teheran mit iranischen Kindern spielte. Die NATO startet eine Arktis-Mission. Prozess Marine Le Pen, Urteil am 7. Juli erwartet. Zu Besuch im Weißen Haus Benjamin Netanyahu und die Bundesregierung kritisiert Israels neue Siedlungspläne im Westjordanland. Ich hoffe, man hat auch fest mit den Beinchen aufgetreten. Für ungebremsten Neoliberalismus Friedrich Merz, er will weniger Regeln für Europas Wirtschaft. Am besten gar keine. Der Winter geht weiter. Wetterhetzer Dominik Jung formuliert, Schneewalze kommt. Ihr Erzähler rät zum Schneewalzer.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.